Ja, stell dir vor, es kommt jemand auf dich zu und fragt dich, wer ist der wahre Gott? Was sagst du, wer ist der wahre Gott? Was antwortest du dann? Ganz spontan. Jesus Christus. Aha. Der Sohn des lebendigen Gottes, genau. Wenn er dann noch nachfragt, ja, wie kannst du da so sicher sein?
Weil ich ihn kenne.
Weil ich ihn kenne, okay. Weil es in seinem Wort steht. Aha. Weil der Geist es offenbart hat. Genau. Aber ihr merkt, die zweite Frage ist schon gleich ein bisschen schwieriger zu beantworten. Ja? Aber man hat eine Überzeugung und man kann es dann mit der Zeit schon erklären. Auf alle Fälle. Wer ist der wahre Gott? Das ist eine wichtige Frage natürlich. Und da brauchen wir die Antwort drauf. Wir haben gehört, unruhige Zeiten, Ungewissheit. Wer ist der wahre Gott? Ja. Das muss ich wissen. Da muss ich eine Antwort drauf haben und muss auch eine Entscheidung getroffen haben dann. Das reine Wissen allein reicht nicht. In unserem Abschnitt heute geht es genau um diese Frage. Wer ist der wahre Gott? Ja. Und speziell geht es um die Frage, ja, ist jetzt Baal der wahre Gott oder ist Yahweh der wahre Gott? Wir sind im ersten Buch Könige und da geht es genau um diese Frage. Es geht um einen Test heute. Ein Test, der zeigt, wer der wahre Gott ist. Und es geht dann aber auch darum, was machst du mit dieser Antwort? Wir schauen uns an, was das Volk Israel macht mit diesem Wissen, wer der wahre Gott ist. Und wir schauen uns an, was der König Ahab macht mit dem Wissen, wer der wahre Gott ist. Und bei allem wollen wir natürlich immer auch das auf uns selbst beziehen und überlegen, was bedeutet das für dich und für mich? Das soll das Thema sein, wer ist der wahre Gott? Und ich wollte es auch noch mal ein bisschen persönlicher formulieren und als Aufforderung formulieren, erkenne, wer der wahre Gott ist und entscheide dich für ein Leben mit ihm. Es geht um den Abschnitt 1. Könige, Kapitel 18, die Verse 17 bis 46. Ein längerer Abschnitt und man kann ihn aber gliedern in zwei Teile. Teil A ist dieser Test, den ich schon beschrieben habe ein bisschen. Es geht darum zu wissen und zu erkennen, wer der wahre Gott ist. Wir wollen uns kurz anschauen, warum das überhaupt notwendig ist, wie das dann abgelaufen ist und was das Ergebnis ist. Und im Teil B dann nochmal schauen, ja, die Entscheidung. Das Wissen allein reicht nicht, sondern es muss ja dann auch in deinem Leben ankommen und dein Leben beeinflussen. Und so schauen wir, wie hat das Volk sich entschieden, wie hat Ahab sich entschieden und dann natürlich immer auch die Frage, wie entscheidest du dich? Ja, wollen wir gleich starten. Der Test, wer ist der wahre Gott und warum ist dieser Test überhaupt notwendig? Lesen wir doch gemeinsam 1. Könige 18, die Verse 17 und 18. Es heißt, und es geschah, als Ahab Elia sah, da sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel in Trübsal bringt? Und er sprach, ich habe Israel nicht in Trübsal gebracht, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalim nachgewandelt bist. Die Situation ist die, in Israel herrscht Dürre seit 3 Jahren, kein Regen, kein Tau, nichts wächst mehr, alles ist verdorrt, kein Gras mehr, Rinder, Schafe haben nichts mehr zum Fressen, die Menschen haben nichts mehr richtig zu essen, die Ernten haben ausgefallen, es ist eine große Not. Und das hat Elia, der Prophet Elia, vor 3 Jahren dem König Ahab schon angekündigt. In 1. Könige 17, Vers 1 lesen wir, da sagt Elia zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn es in diesen Tagen oder in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Elia hat es angekündigt und es ist genauso gekommen. Kein Regen, kein Tau, große Dürre. Ahab hat dann in diesen Jahren versucht, immer den Elia zu finden, weil in seinen Augen ist ja Elia schuld. Er hat es angekündigt und dann hat er dafür gebetet und jetzt ist es so schlimm, wie es ist. Aber er findet ihn nicht. Erst jetzt in der Situation, wo wir gerade gelesen haben in Kapitel 18. Sie begegnen sich und der Ahab hat sofort den Vorwurf, ja du bist es, da ist er, der uns alle ins Unglück stürzt. Und Elia sagt, Ahab, du hast einen verdrehten Blick. Nicht ich bin es, das bist du. weil du dich von Gott abgewendet hast und die Gebote vom Herrn verworfen hast. Ahab, du bist doch der König im Land. Und so steht jetzt Ahab vor dieser Frage, ja, wer ist jetzt der wahre Gott? Ahab vertraut auf Baal, er hat einen Tempel gebaut für Baal, ein Haus heißt es, er hat einen Altar gebaut für Baal, hat ihm geopfert, ihm gedient. Und Baal war in der Vorstellung damals der Gott, der Regen gibt, der Wachstum gibt, Fruchtbarkeit, ja. So, und jetzt ist 3 Jahre Dürre. Und das, nachdem Elia kommt und sagt, ich rede im Namen von Yahweh, dem Ewigen, und es wird jetzt kein Regen mehr kommen. Ahab steht vor dieser Frage, wer ist der wahre Gott? Ist es Baal oder ist es Yahweh? Wer gibt Regen und Wachstum? Wer versorgt? Ahab ist in die Irre gegangen. Er vertraut auf einen falschen Gott. Und das ist tragisch, weil er ist der König von einem Volk. Und wenn der König in die Irre geht, dann nimmt er das Volk mit in die Irre. Und deswegen wartet Gott an der Stelle nicht mehr länger und greift ein. Und er schickt eine Dürre. Er schickt eine Not ins Land, damit Ahab doch mal sieht und klar verstehen kann, dieser Baal, dem er dient, kann nicht der wahre Gott sein. Sondern es ist Yahweh. Es ist der Gott, den Elia verkündigt hat und dem Elia dient. Und jetzt nach 3 Jahren wieder. Gott schickt wieder Elia hier zu ihm. Und er sagt, du bist schuld, weil du dich abgewendet hast von diesem Yahweh. Denk mal nach, Yahweh ist der wahre Gott. Und Gott stellt Ahab die Frage letztlich und sagt, Ahab, du bist König in Israel. Aber überleg mal, wie du dich und dein Volk versorgst eigentlich. Wie kannst du dein Volk versorgen? Mit Baal? Nein. Anscheinend nicht. Es ist Dürre, es ist Not, es ist Trübsal im Land. Und so muss Ahab erkennen, aha, stimmt, ich habe eine Verantwortung, aber ich kann diese Verantwortung gar nicht ausfüllen ohne diesen Gott. Ich kann ja mein Volk eigentlich gar nicht versorgen, aus welcher Kraft heraus denn? Also Gott verwendet eine große Not, um direkt wirklich zum Ahab zu reden. Es ist eine Begegnung 1:1, nur Elia, Ahab, schon am Anfang in Kapitel 17, jetzt wieder, nur die beiden. Aber Gott spricht direkt zu Ahab und sagt, erkenn doch, dass ich der wahre Gott bin, Yahweh, der wahre Gott ist, und lebe und regiere unter meiner Leitung. Das ist Gottes Einladung an der Stelle. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das für uns? Ja gut, Ahab war König, niemand von uns ist König, aber jeder von uns steht in einer gewissen Verantwortung. Wir alle haben Menschen um uns herum, für die wir auch verantwortlich sind. Bist du in der Ehe, bist du verheiratet, dann hast du Verantwortung für deinen Ehepartner. Hast du Familie, hast du Kinder, dann bist du in Verantwortung für deine Kinder, für deine Familie. Bist du eingebunden, jeder von uns ist eingebunden in einem sozialen Netz und es gibt Menschen um uns herum, für die wir verantwortlich sind. Und so ist die Frage, wie können wir diese Verantwortung ausfüllen? Wie können wir sie gut erfüllen? Ja? Wie kann ich ein guter Ehemann sein für meine Frau? Oder wie kann die Frau eine gute Ehefrau oder Mutter dann auch sein für Mann und Kinder? Wie kann ich ein guter Vater sein? Welchen Ratschlägen folge ich? Welchen Prinzipien folge ich? Nach was lebe ich? Und wir müssen erkennen, dass wir ohne Gott, ohne Yahweh, den wahren Gott, diese Verantwortung nicht ausfüllen können. Genauso wie Ahab sein Volk nicht versorgen hat können und sich selbst auch nicht. Er war egoistisch, hat sich eh das Beste immer genommen für sich und seine Tiere, aber irgendwann war auch das aus gewesen. Aber auch wir müssen erkennen, wir können diese Verantwortung nicht ausfüllen. Nur unter der Führung von dem Gott der Bibel, ja, können wir unsere Ehe gut führen, können wir unsere Familien gut vorstehen, können wir sie in die richtige Richtung leiten, lenken und prägen. Gottes Wort ist es, wo uns Weisheit gibt. Sein Geist ist es, der uns recht führt, dass das funktioniert. In jeder Hinsicht, immer im Blick auf die Menschen um uns herum, für die wir Verantwortung haben. Nach welchen Prinzipien handeln wir? Nach den Prinzipien der Welt oder nach Gottes Gebote? Ahab hat alles über Bord geworfen und er hat gesehen, was rausgekommen ist. Achten wir in unserem Leben drauf, dass wir ja, dem wahren Gott folgen und nach seinen Prinzipien leben. Ahab ist in die Irre gegangen, ja, haben wir schon gesehen, und mit ihm das ganze Volk. Und jetzt schauen wir, was sie denn für eine Antwort haben auf die Frage, wer ist der wahre Gott? Lesen wir die nächsten Verse, 19 bis 21. Elia spricht da weiter zu Ahab und sagt Folgendes: Und nun sende hin, versammle ganz Israel zu mir an den Berg Karmel und die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch Isabels essen. Da sandte Ahab unter allen Kindern Israel umher und versammelte die Propheten an den Berg Karmel. Da trat Elia zum ganzen Volk hin und sprach: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr, also wenn das so groß geschrieben ist, dann steht da immer Yahweh im Hebräischen. Deswegen sage ich immer mal auch wieder Yahweh, um das deutlich zu machen, wer Gott ist. Darum geht es ja in die Frage, geht es um Baal oder um Yahweh? Wenn Yahweh der wahre Gott ist, so wandelt ihm nach. Wenn aber der Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm kein Wort. Weiß das Volk, wer der wahre Gott ist? Sie sagen kein Wort, sie antworten nicht. Entweder haben sie so verstockt oder sie haben wirklich keine Antwort gehabt. Yahweh. Der spricht von Yahweh. Wer ist Yahweh? Weißt du, wer Yahweh ist? Oh, Yahweh, ja. Hat so Altäre gegeben überall und mein Opa hat mir nochmal was erzählt. Aber keine Ahnung. Ich traue mir jetzt nicht, was zu sagen hier. Ja? Sie haben keine Antwort. Und Elia geht weiter und sagt, was hinkt sie auf beide Seiten? Ja, wenn man hinkt, dann ist irgendwie was nicht in Ordnung. Die Hüfte, das Knie, das Bein. Man knickt so ein beim Gehen. Ja? Man kommt nicht so richtig voran. Es ist nicht so richtig belastbar. Und Elia sagt, was hinkt sie auf beide Seiten? Ja, da ist man überhaupt nicht belastbar. Da kommt man überhaupt nicht voran. Das ist nicht tragfähig. Er sagt, entscheidet euch. Ja, wenn jetzt Baal der wahre Gott ist, ja, dann dient es am Baal. Wenn Yahweh der wahre Gott ist, dient es Yahweh. Aber ihr könnt es nicht beiden dienen. Ihr kommt es nicht voran. Aber sie haben keine Antwort. Und ich habe mich gefragt, ja, woher kommt denn das? Ja, ist es das Volk Israel? Gott hat sich ihnen offenbart wie keinem anderen Volk. Aber das kommt daher, dass die Könige im Land seit 60 Jahren ungefähr systematisch daran arbeiten, dass jede Erinnerung an Yahweh ausgelöscht wird. Vor ungefähr 60 Jahren war es, wo Jerobeam König geworden ist im Land. Und er hat Angst gehabt, dass die Leute dann nach Jerusalem gehen zum Tempel und dort Yahweh anbeten. Und er hat einen Ersatzgottesdienst geschaffen, hat zwei goldene Kälber gemacht und hat gesagt, schaut, das sind eure Götter, die euch aus Ägypten rausgeführt haben. Ihr müsst immer nach Jerusalem gehen, vergesst das, wir haben das da. Er hat neue Priester eingeführt, neue Feste und alles, neuen Gottesdienst. Und die Könige nach ihm haben es weitergeführt. Und dann hat Ahab diesen wieder neuen Gott gebracht, den Baal, hat ihm ein Haus gebaut, ein Altar gebaut, hat neue Propheten eingesetzt. Also wirklich, seit 60 Jahren ungefähr wird in dieser Region, in diesem Land daran gearbeitet, dass die Menschen nichts mehr von Yahweh wissen. Und die Könige haben es tatsächlich so weit geschafft, dass sie das Volk dann auch gegen Yahweh aktiv gestellt hat. Elia sagt mal im nächsten Kapitel, in Kapitel 19, Vers 10 zu Gott: Die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich allein bin übrig geblieben. Also man sieht, das Volk selber hat die Altäre Yahwehs niedergerissen. Sie haben sie abgewendet und die Propheten getötet. Aber Gott will, dass sie wieder erkennen, dass er, Yahweh, der wahre Gott ist. Gott geht nach, auch seinem Volk. Gott möchte, dass sie wissen und mit wissen, dass er der wahre Gott ist und mit ihm leben. Und auch da wieder die Frage an uns, ja, wie ist es denn bei dir? Vielleicht bist du auch in einem Umfeld aufgewachsen, wo Gott kein Thema war, der Gott der Bibel. Oder wo das vielleicht aktiv auch verdreht worden ist, in eine andere Richtung gelenkt worden ist. Oder wo jeder Hinweis auf Gott und den Glauben ausgelöscht worden ist. Oder vielleicht hast du als Kind noch irgendwie was gehört von dem Ganzen, hast dich dann aber eher abgewendet, bist in die Welt gegangen. Der wahre Gott möchte, dass jeder von uns ihn erkennt. In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zur Erkenntnis der Wahrheit, dass er der wahre Gott ist und ein Leben nur mit ihm funktioniert. Im Irdischen wie dann in der Ewigkeit. Das hängt alles davon ab. Gott sorgt sie im Leben von jedem. Gott möchte für dich und mich, wie er damals für sein Volk wollte, dass man erkennt, dass er der wahre Gott ist. Und deswegen lässt Elia jetzt auch alle kommen. Er sagt, sie sollen alle kommen zum Berg Karmel. Der Berg Karmel ist so ein relativ großes Hochplateau, hat nicht so den einen ausgeprägten Gipfel, wie man es von uns jetzt vielleicht kennt. Ja, da steht die Hochplatte und da der Hochgern, sondern das ist eher so ein großes Hochplateau mit verschiedenen Erhebungen. Und Elia sagt, sie sollen alle da hinkommen. Das Volk, die Propheten von Baal, die Propheten der Aschera. Und sie sind auch alle gekommen, bis auf diese Propheten der Aschera, die haben nicht gekommen. Aber die Baals, Propheten und das Volk und Ahab, alle waren sie da. Und es soll der Test gemacht werden und den stellt Ahab jetzt vor. Wie soll dieser Test ablaufen? Lesen wir die Verse 22 bis 24. Und Elia sprach zum Volk, ich allein bin übrig geblieben, ein Prophet des Herrn und die Propheten des Baal sind 450 Mann. So gebe man uns zwei Stiere und sie mögen sich den einen von den Stieren auswählen und ihn zerstückeln und aufs Holz legen, aber sie sollen kein Feuer daran legen. Und ich werde den anderen Stier zurichten und aufs Holz legen und auch ich werde kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn, den Namen Jahwes anrufen und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Also Elia schlägt den Test vor. Er sagt, es gibt da zwei Parteien, da bin ich, da haben die Baalspropheten. Jede Partei erhält einen Stier, Holz, alles was man braucht für so einen Brandopferaltar. Ja, man sollte es zerstückeln, aufrichten, aber nicht anzünden. Der Test ist der, dass der Gott, der wahre Gott ist, dieses Brandopfer selbst entzünden wird. Dann ist klar, wer der wahre Gott ist. Ihr Baalspropheten, ihr ruft Baal an, ich rufe zu Jahwe. Und dann schauen wir, was rauskommt. Und das Volk sagt, gut, das klingt gut, so machen wir es. Und Elia ist erstaunlich, wirklich. Also er ist da wirklich für mich ein ganz großer Glaubensheld. Er stellt sich 450 Mann entgegen. Ich habe es mir versucht, da darzustellen. Oh, so ein kleiner Knopf, das ist der Elia. Und ihm gegenüber stehen 450 Propheten des Baal. Das muss man sich trauen. In eine offene Konfrontation reinzugehen, wo man weiß, da stehen 450 andere und das ganze Volk steht mit dabei. Jetzt geht's, jetzt zeigt's. Das glaube ich. Starker Glaube. Elia handelt völlig im Glauben, ja. Er schaut nicht auf die Übermacht der anderen und er schaut auch nicht auf seine eigene Schwachheit, sondern er schaut auf Gott. Und in seinem Namen handelt er, unter seinem Auftrag handelt er. Und ich habe mich gefragt, wie kann er so stark sein? Und ich denke, das war diese Vorbereitung auch. Die letzten 3 Jahre hat er Gott erlebt. Ist er zugerüstet worden. Er war bei der Witwe und hat erlebt, dass Gott versorgt, übernatürlich. Es war nichts zum Essen da, aber Gott versorgt. Erst durch Raben, dann durch die Witwe. Und dort hat er auch erlebt und gelernt, dass Gott der ist, der auch Tote auferwecken kann. Der Sohn ist gestorben, aber durch Elia und Gottes Wirken durch den Elia hat dieser Sohn wieder leben dürfen. Elia ist zugerüstet worden, er ist vorbereitet worden auf diesen Moment und deswegen kann er jetzt mutig auftreten im Namen des Herrn. Ja, das ist der Test, alles ist klar und jetzt geht es darum, der Test beginnt. Schauen wir zunächst an, wie sich die Baals-Propheten bemüht haben. Die Verse 25 und 26 heißen: Und Elia sprach zu dem Propheten des Baal: Wählt euch einen Stier aus und richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid die Vielen, und ruft den Namen eures Gottes an. Aber ihr sollt kein Feuer daran legen. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gegeben hatte, und richteten ihn zu. Und sie riefen vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an und sprachen: Baal, antworte uns. Aber da war keine Stimme und keine Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Also, diese Propheten des Baal dürfen beginnen. Sie bauen den Altar, bereiten alles vor und dann rufen sie den Namen ihres Gottes Baal an. Immer wieder rufen sie: Baal, antworte uns. Baal, antworte uns. Aber da war keine Stimme und keine Antwort. Und deswegen bemühen sie sich noch stärker. Es war zu wenig. Ja, sie fangen an, um den Altar zu hüpfen. Großen Einsatz und schreien: Baal, antworte uns. Aber es war keine Stimme und keine Antwort. Und diesen ganzen Vormittag, stundenlang, keine Antwort. Baal schweigt. Vers 27: Und es geschah am Mittag, da verspottete sie Elia und sprach: Ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott, denn er ist in Gedanken oder ist beiseite gegangen oder ist auf der Reise. Vielleicht schläft er und wird aufwachen. Ja, nachdem Elia jetzt einige Zeit zugeschaut hat, verspottet er die Baalspropheten. Und Elia deckt mit diesem Spott auf, wie unsinnig das eigentlich ist, an was sie da glauben. Weil in die Darstellungen war Baal immer wie so ein starker Mann, wie so ein Krieger dargestellt. Und Elia sagt: Ja, ruft's lauter, wahrscheinlich hört er euch nicht. Er denkt gerade tiefe Gedanken und er kann nicht zwei Sachen machen, irgendwie hören und so tief denken. Er müsste lauter rufen. Ganz ein menschlicher Gott. Ja? Und er wird nur deutlicher. Ja? Vielleicht ist er ja gerade aufs Klo gegangen, dieser Gott. Er müsste lauter rufen. Oder er ist verreist. Oder er schläft. Also er sagt, er denkt es mir nach, an wen glaubt ihr da? Ist das irgendwie ein Mensch, so ein stärkerer Mensch oder was? Ist Gott nicht ganz anders? Sollte Gott nicht ganz anders sei, der wahre Gott. Wie reagieren die Priester? Vers 28 lesen wir es. Sie riefen mit lauter Stimme und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Schwertern und mit Lanzen, bis sie Blut an sich vergossen. Und es geschah, als der Mittag vorüber war, da weissagten sie bis zur Zeit, da man das Speisopfer opfert. Aber da war keine Stimme und keine Antwort. Und kein Aufmerken. Also man sieht, die Baalspropheten, die bemühen sich noch mehr. Sie geben wirklich alles jetzt. Um irgendwie den Baal zu bewegen, dass er antwortet, dass er irgendwie wohlgefällig ist, dass er doch endlich reagiert, rufen sie noch lauter. Und sie gehen weiter und ritzen sie mit Schwertern und Lanzen, fügen sie sich selber Verletzungen zu, bis das Blut an ihnen runterläuft. Aber es war keine Stimme da und keine Antwort. Und nach Mittag steigern sie dann nochmal ihre Bemühung. Es heißt, sie weissagen vom Mittag bis zu dieser Zeit des Opfers, das war ungefähr 15 Uhr. Sie weissagen, ja. Sie reden irgendwie in Trance, versetzen sie selbst in Trance, reden irgendwas, was sie gar nicht mehr wissen, was sie da reden. Sie sind nicht mehr sie selbst. Was muss das für eine Szene gewesen sein? 450 Männer springen da, blutverschmiert, redend, irgendwas, schreiend um diesen Altar rum. Aber da war keine Stimme und keine Antwort und kein Aufmerken. Und jetzt wird einfach klar, Baal reagiert nicht. Da ist keine Reaktion. Und genauso heut ist es doch noch so aktuell, die Frage, wer ist der wahre Gott? Es gibt so viele Religionen in dieser Welt und jede behauptet, die wahre zu sein. Und die meisten Religionen zeichnen sich doch dadurch aus, dass es darum geht, dass der Mensch irgendwas macht, dass er sich bemüht, dass er was gibt. Der Mensch muss was geben, damit dieser Gott oder diese Götter irgendwie reagieren, dass sie wohlgesonnen sind, dass sie reden, dass sie sich offenbaren, dass sie irgendwie reagieren. Und die Frage ist wirklich, schau dir ganz genau an, wie diese Propheten deines Gottes denn so unterwegs sind, was sie machen. Um was geht's? Geht's um lautes Rufen, um Hüpfen um den Altar oder um sich selbst sogar zu verletzen, damit dieser Gott reagiert? Was musst du tun, damit dein Gott reagiert? Ja, musst du irgendwo im Himalaya um einen heiligen Berg gehen? Oder noch besser auf Knien um diesen Berg rutschen, weil dann du noch mehr gegeben hast oder dich immer da längst noch hinlegst, wieder aufstehst und in dieser Weise um diesen Berg pilgerst? Geht es darum, dass du in Rom einer heiligen Treppe raufsteigst auf Knien? Oder zu irgendeinem Marienwallfahrtsort die letzten Meter auf Knien da hin pilgerst? Es ist, um was geht's? Was musst du machen, dass dein Gott reagiert? Oder geht es um diese Götter wie Geld und Macht und Karriere? Was geht's? Musst du immer laut rufen, ja, wenn du irgendwas machst? Bei jeder wichtigen E-Mail einen Chef in Kopie setzen. Ha, da steigst du die Karriereleiter auf. Tu Gutes und sprich darüber. Das ist das Motto dieser Welt. Oder geht es darum, dass du dir nur ein paar Überstunden irgendwo aus deinem Fleisch ritzt, damit du die Firma voranbringst und den nächsthöheren Posten irgendwie erreichst? Um was geht's? Was musst du tun, damit dein Gott dir wohlgesonnen ist? Wem dienst du? Diese Propheten von Baal, die haben sich so abgemüht, aber es war keine Stimme da und keine Reaktion. Und so haben wir eigentlich jetzt da an der Stelle schon die erste Teilantwort auf die Frage, wer ist der wahre Gott? Baal ist es auf alle Fälle nicht, weil er hat nicht reagiert. Kein bisschen, nichts ist da gewesen. Also Baal ist nicht der wahre Gott. Und jetzt gehen wir in die zweite Halbzeit des Tests, sage ich mal. Jetzt betritt Elia die Bühne. Lesen wir weiter, Verse 30 bis 35. Da sprach Elia zum ganzen Volk, tretet her zu mir. Und das ganze Volk trat zu ihm, und er stellte den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war, indem er sprach, Israel soll dein Name sein. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Und er machte rings um den Altar einen Graben im Umfang von 2 Maß Saat. Und er richtete das Holz zu und zerstückelte den Stier und legte ihn auf das Holz. Und er sprach, füllt 4 Eimer mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es zum zweiten Mal. Und sie taten es zum zweiten Mal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Es ist irgendwann am Nachmittag. Diese 450 Baalspropheten sind immer noch am Weissagen, springen um den Altar. Und nachdem Elia ihnen jetzt wirklich einen großen Vorsprung gegeben hat, wird er selbst aktiv. Er ruft das Volk zu sich, sie sollen auf ihn achten und er lenkt ihren Blick auf einen Altar. Auf einen zerstörten Altar. Es ist der Altar Jahwes, Es hat einen Altar gegeben auf diesem Karmel und genau an der Stelle ist Elia jetzt. Und er richtet den Blick des Volks da drauf. Was ist ein Altar? Es ist immer ein Ort, wo eine Begegnung stattfindet. Ja? Man sieht es bei Noah, bei Abraham, verschiedene andere Stellen. Sie haben einen Altar gebaut und haben dort Gott angebetet. Haben Gott ein Opfer dargebracht, haben ihm gedankt. Ein Ort, wo sie Gott begegnet sind. Und so einen Ort hat es auf diesem Karmel gegeben. Aber er ist niedergerissen. Und das Volk hat diesen Altar zerstört. Und Elia lenkt ihren Blick da drauf und sagt, schaut's, ihr habt den Altar des Herrn, den Altar Jahwes zerstört. Wie ist euch eine Beziehung? Ist klar, ihr kennt sie nicht mehr, weil ihr das alles kaputt gemacht habt. Ihr habt euch aktiv dagegen entschieden. Keine Begegnung mehr mit Jahwe, keine Anbetung, kein Dank. Aber er bleibt da nicht stehen, sondern er geht weiter. Er nimmt die Steine und baut diesen Altar wieder auf. Und er zeigt so dem Volk und sagt, schaut's, ihr habt es zwar kaputt gemacht, aber Gott möchte weiterhin eine Beziehung mit euch. Und Gott baut diesen Altar wieder auf. Und so interessant, er nimmt 12 Steine, heißt es, nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs. Manch einer der Anwesenden mag sich vielleicht gefragt haben, hey Elia, wir sind nur noch 10 Stämme da im Nordreich. Warum nimmst du 12 Steine? Ja, Gott sieht das Volk immer noch als Einheit. Er sieht immer nur seine 12 Stämme, die er rausgerufen hat, denen seine Verheißung gilt. Gott schaut nicht auf das, was der Mensch kaputt gemacht hat, sondern auf das, was er versprochen hat. Und so nimmt Elia 12 Steine. Und ist so interessant, im Vers 32 heißt es ausdrücklich, und Elia baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Also Elia handelt im Auftrag Gottes und damit ist ganz klar, Gott ist es, der sein Volk immer nur als 12 Stämme sieht. Als Ganzes, als Einheit. 12 Söhne, 12 Stämme, 12 Steine. Gott sagt, ihr habt zwar diese Einheit zerstört. Es gibt ein Nordreich mit 10 Stämmen, ein Südreich mit 2 Stämmen, aber für mich seid ihr eine Einheit. Kehrt es um zu mir und es wird wieder gut sein. Er sagt, ihr kennt mich doch, ich möchte mit euch Beziehung und ich halte fest an meiner Verheißung. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Elia baut den Altar, richtet das Holz, den Stier, er richtet alles vor, er bereitet alles vor. Und dann lässt er Wasser holen. Und man fragt sich, ja, wie Dürre, wo ist Wasser? Ja, Wasser hat es schon gegeben im Land. Die Leute haben ja was zum Trinken gehabt. Unten war der Bach Kison. Das Meer war nicht weit weg. Und er schickt sie los und sagt, Holz, Wasser, 4 Eimer. Und er schickt sie nochmal los. Und er schickt sie nochmal los. Sie gießen das Wasser drüber. Alles ist wirklich durchnässt. Die Teile von dem Stier, das Holz. Unten sammelt sie das überschüssige Wasser in dem Graben. Und natürlich ist klar, an der Stelle sollte eins deutlich werden, also dieses Brandopfer, wenn es jetzt irgendwann zu brennen anfängt, dann nicht aus irgendeiner Selbstentzündung, weil alles so strohtrocken war, sondern das ist alles nass, da kann sich nichts selber entzünden. Nicht, dass am Ende irgendein Schlaumeier sagt, ja, da hat sie wahrscheinlich was selbst entzündet. Nein, das ist ausgeschlossen jetzt. Aber interessant ist doch, dass es 12 Eimer insgesamt sind, die er holen lässt. 3 mal 4. 12 Stämme, 12 Steine, 12 Eimer. Gott macht es ganz klar und sagt, hey, ihr gehört zu mir und ihr alle gehört zu mir. Und ich bin der wahre Gott für euch. Und auch da habe ich mich gefragt, der Altar, Ort der Begegnung mit Gott, wie schaut es mit deinem Altar aus? Ist er aktiv? Ist er intakt? Oder ist er irgendwie verfallen? Oder ist er gar niedergerissen? Pflegen wir unsere Beziehung mit Gott? Oder haben wir sie irgendwann abgebrochen? Und so wie Gott da zu seinem Volk wirkt, finde ich so schön, Gott steht bereit. Er hat ein ganz grundsätzliches Ja auch für dich und für mich. so wie er zu seinem Volk dieses Jahr hat. Gott möchte Beziehung mit dir und mit mir. Und er möchte es entweder wieder neu beleben oder ganz neu starten. Er steht bereit. Die Frage ist, wollen wir das? Wenn ja, dann wenden wir uns an ihn. Suchen wir ihn, beten wir zu ihm. Er lässt sich gern finden. Elia hat alles vorbereitet. Und jetzt kann der Test an sich beginnen. Beziehungsweise das Ergebnis vom Test kann jetzt offenbar werden. Lesen wir die Verse 36 bis 39. Und es geschah zur Zeit, da man das Speisopfer opfert, da trat Elia, der Prophet, herzu und sprach: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort dies alles getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, Herr, der Gott bist, der wahre Gott, und dass du ihr Herz zurückgewandt hast. Da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und als das ganze Volk es sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr, also Jahwe, er ist Gott, Jahwe, er ist Gott. Also es ist ungefähr 15 Uhr, die Baalspropheten immer noch unterwegs, in Trance. Und mitten in dieser Szene fängt Elia an, seinen Gott anzurufen. Und er macht es ganz anders wie die Baalspropheten. Es ist kein lautes Rufen, kein Hüpfen, kein Ritzen. Es ist ein schlichtes und kurzes Gebet, nicht stundenlang wie die anderen. Es ist wirklich ganz, ganz kurz. Elia betet zu Jahwe, dem Gott Abrahams, Isaaks, Israels. Er sagt: Herr, du bist der Gott unserer Väter. Du hast ihnen Verheißungen gegeben und ich weiß, dass du ein treuer Gott bist und diese Verheißungen erfüllen wirst. Und es soll doch jetzt alle bekannt werden, dass du der wahre Gott bist und ich dein Knecht. Und Elia hat alles so gemacht, wie Gott es gesagt hat. Er war völlig im Willen Gottes, völlig gehorsam und hat jetzt auch mit Freimut beten können, dass Gott sie doch zeigt, dass er der wahre Gott ist. Er betet zweimal und sagt: Antworte mir, Jahwe, antworte mir. Das Volk soll doch erkennen, dass du der bist, der Wahre bist. Und dass du ihr Herz zur Umkehr gebracht hast. Und Gott reagiert auf das kurze und schlichte Gebet, weil es in seinem Willen ist. Und wie mächtig reagiert er doch da. Feuer fällt vom Himmel. Ein unglaublich mächtiges Feuer, ein Feuer, wo alles verzehrt. Dieser durchtränkte Stier, das Holz, ja, alles brennt weg wie nichts und es brennt von oben nach unten. Erst der Stier, dann das Holz, dann die Steine, die Erde, alles wird verzehrt von diesem Feuer. Und am Ende das ganze Wasser auch noch. Gott greift unglaublich mächtig ein und zeigt sie in seiner Macht. Übernatürlich fällt Feuer vom Himmel. Und jetzt ist wirklich doch ganz klar, wer der wahre Gott ist. Es ist Jahwe. Er ist es. Er ist der wahre Gott. Und durch dieses machtvolle Zeichen hat das Volk das erkannt. Und sie fallen nieder auf ihr Angesicht und beten zweimal und bekennen: Jahwe, du bist der wahre Gott. Jahwe, er ist der wahre Gott. Und so hat Gott ihr Herz zur Umkehr gebracht. Er hat dieses mächtige Zeichen gegeben, hat an ihre Herzen gewirkt und sie haben es verstanden, haben es erkannt. Sie haben sie wieder auf ihn hin ausgerichtet und bekennen das. Jetzt sagst du vielleicht: Ja, cool. Also wenn Gott mir in meinem Leben Feuer vom Himmel fallen lässt, dann glaube ich auch an ihn. Ganz klar. Also so ein mächtiges Zeichen. Aber Achtung an der Stelle. Ich habe nachgeschaut, das nächste Mal, wenn Feuer vom Himmel fällt, dann ist es ein Gericht über die Menschheit. Offenbarung 8, Vers 7. Es wird Feuer vom Himmel fallen, die Zeit kommt wieder. Aber dann ist es zum Gericht, nicht zum Zeichen, zur Umkehr. Deswegen glaub schon jetzt, und warte nicht auf irgend so ein übernatürliches Zeichen, weil Gott hat längst ein weit größeres Zeichen gegeben. Er hat seinen Sohn geschickt. Nicht Feuer vom Himmel, sondern seinen eigenen Sohn, der gekommen ist und gestorben ist. Für deine Schuld und für meine Schuld am Kreuz. Dort am Kreuz hat, sage ich mal, bildlich gesprochen, Gottes Feuer, sein Zorn, sein Gericht, seinen Sohn getroffen und ihn völlig verzehrt. Der Jesus hat es gemacht, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Gericht gehen muss, sondern Vergebung hat. Und mit diesem Gott eine Beziehung haben darf, damit das möglich ist, was Gott vorher anbietet durch den Altar und sagt, komm, ich wünsche mir eine Beziehung mit dir. Und durch meinen Sohn, durch sein Opfer ist es möglich. Nimm es an. Wenn du an der Stelle stehst, dann biete dir an und fordere dich auf, lies in der Bibel, such Antworten. Wer ist dieser Jesus? Lies im Johannesevangelium zum Beispiel, fang im Neuen Testament an, schau, wer ist Jesus, wie ist er mit Menschen umgegangen, warum ist er gekommen? Bete zu Gott, bitte ihm um Antworten und er wird antworten. Red mit anderen Menschen drüber, mit Christen über Fragen und Zweifel. Erkenne, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist. Und dann bekenne es auch. Bleib nicht stehen da. Also, wir haben gesehen, jetzt ist wirklich für alle klar, ja, wie ist der wahre Gott? Das Volk bekennt es, aber wie gesagt, das Wissen allein bringt ja noch nicht direkt was. Ja. Es geht ja darum, wie zeigt sich das jetzt im Leben? Und das ist unser Teil 2. Schauen wir jetzt, was macht das Volk mit dem Wissen und was macht Ahab? Und dann fragen wir uns, was machen wir? Teil B, deine Entscheidung, lebe mit ihm. Oder erster Teil, die Entscheidung des Volkes. In Vers 40 heißt es, und Elia sprach zu ihnen, greift die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und sie griffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. Na, drastisch, krass. Erschrickt man im ersten Moment. Aber die Frage ist doch, wenn Jahwe der wahre Gott ist, wer ist dann Baal? Dann ist ja Baal etwas, was nicht wahr ist und was mich von der Wahrheit wegbringt. Dann ist ja Baal etwas, was Menschen verführt, weg vom wahren Gott. Und die Vergangenheit hat es gezeigt, wo sie hingekommen sind. Es war nicht gut im Land. Es war nicht gut für das Volk. Und deshalb fordert Elia an der Stelle auf, radikal mit jeder Verführung zu brechen und jede Verführung wegzutun. In dem Fall ist darum gegangen, dass wirklich alle die, die verführt haben, tatsächlich getötet worden sind durch Elia. Das Volk hat sie gegriffen, Elia hat sie am Bach getötet. Es ist brutal, das ist unbarmherzig, aber was wir daraus lernen sollen, ist, dass wir unbarmherzig mit jeglicher Verführung umgehen sollen. Wir sollen unbarmherzig sein mit Dingen, die uns wegführen von Gott, die uns zur Sünde verleiten. Also wir sollen auf keinen Fall irgendwie gegen Menschen kämpfen oder in irgendeiner Weise gegen solche kämpfen, die eine andere Überzeugung haben, weil wir sagen, ja, das verführt mich nicht. Ja, im Neuen Testament lesen wir überall, der Herr Jesus sagt es immer wieder, wir sollen lieben die Menschen um uns herum, wir sollen für sie beten und selbst die, die uns Böses tun, auch die sollen wir lieben und für sie beten. Der Herr Jesus sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5, Vers 44. Und in Epheser 5, 12 steht, unser Kampf ist nicht gegen Menschen, sondern gegen geistliche Mächte und Gewalten. Also, es geht nicht um einen Kampf gegen Menschen, sondern um den Kampf gegen Sünde und Verführung. Und der Herr Jesus gebraucht mal ein ganz drastisches und krasses Bild, um das zu verdeutlichen. In Matthäus 18, 8 und 9 sagt der Herr Jesus, wenn deine Hand oder dein Fuß dich zum Bösen verführt, hau ihn ab und wirf ihn von dir. Und wenn dein Auge dich verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Jesus fordert nicht auf, dass wir uns selbst verstümmeln. Aber er gebraucht dieses drastische Bild, damit wir verstehen, wie radikal und klar wir uns von Dingen trennen sollen, die uns zur Sünde verleiten. Weil sie uns über kurz oder lang zur Sünde verleiten werden. Wir sollen schonungslos, unbarmherzig sein mit diesen Dingen, die uns zum Bösen verführen. Alles, was die Beziehung zu Gott kaputt macht, sollen wir in den Tod geben. Alles, was uns zur Sünde verführt, sollen wir in den Tod geben. Das Volk hat erkannt, dass Jahwe der wahre Gott ist, und sie haben es bekannt. Und sie haben auch alles, was verführt, in dem Moment weg da. Aber die Frage jetzt, die noch offen ist, ist, wie entscheidet sie Ahab in dem Ganzen? Das ist unser letzter Abschnitt, die Verse 41 bis 46. Und Elia sprach zu Ahab: Geh hinauf, iss und trink, denn es ist ein Rauschen eines gewaltigen Regens. Und Ahab ging hinauf, um zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel, und er beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Und er sprach zu seinem Diener: Geh doch hinauf, schau zum Meer hin. Und er ging hinauf und schaute, und er sprach: Es ist nichts da. Und er sprach: Geh wieder hin. 7-mal. Und es geschah beim 7. Mal, da sprach er: Siehe, eine Wolke, klein wie die Hand eines Mannes, steigt auf die Meer, aus dem Meer herauf. Da sprach er: Geh hinauf, sprich zu Ahab, spanne an und fahre hinab, dass der Regen dich nicht aufhalte. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein starker Regen. Und Ahab bestieg den Wagen und ging nach Jisrael. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jisrael hin. Elia spricht zu Ahab und sagt: Geh hinauf. Also man sieht, Ahab ist mit dabei. Er ist mit dabei am Bach Kison, das ist am Fuß vom Berg. Ahab ist die ganze Zeit mit dabei. Er hat das Zeichen auf dem Berg gesehen, Feuer vom Himmel. Er weiß, dass Jahwe der wahre Gott ist. Und er hat jetzt gesehen, dass das Volk es ernst meint und eine Verführung weg da hat. Die Frage ist jetzt, wie wird er sich entscheiden? Für Jahwe oder weiterhin für Baal? Elia sagt zu ihm: Geh hinauf, iss und trink. Weil da ist schon ein Rauschen von einem mächtigen Regen. Ja? Elia spricht ihm Glauben, er hört es schon. Obwohl es überhaupt nicht sichtbar ist, keine Wolke ist am Himmel, aber er sagt, der Regen wird kommen. Und er sagt zu Ahab: Geh rauf und verbrauch die restlichen Vorräte, die du hast. Iss und trink, weil bald kommt Regen und damit Fülle. Gott gibt Segen bald. Und es wird wieder Fülle geben im Land. Weil Elia weiß, dass Gott diesen Regen geben wird. Und wenn er ihn da losschickt und sagt, iss und trink, dann denke ich mal, war die Sache, die er vorgehabt hat: Ahab, denk nach, was du da isst und trinkst. Und denk noch, von wem du das hast. Jahwe ist es, der dich versorgt und der das Volk versorgen möchte. Er ist der wahre Gott, der Essen und Trinken gibt. Ahab geht hinauf, isst und trinkt. Elia geht hinauf und betet. Er beugt sich bis in den Staub, betet zu Jahwe, schickt seinen Diener los. Siehst du schon irgendwas? Nein. Siehst du schon was? Nein. Vorher hat er einmal ein schlichtes Gebet gesprochen, Gott hat reagiert. Jetzt betet er 7-mal. Aber er hört nicht auf. Er betet und betet und betet, bis das eintritt, was Gott ihm versprochen hat. Regen. Und es ist ein winziges Zeichen. Der Diener sagt, da ist eine Wolke, so klar wie die Faust von einem Mann. Aber das reicht für Elia. Er sagt, es ist soweit. Jetzt geht's los. Er schickt seinen Diener los und sagt, Ahab soll losfahren, weil wenn der starke Regen kommt, dann wird es schwieriger. Ja? Und während Ahab nur zusammenpackt und alles anspannt, seine Pferde gespannt, ist der Regen schon da. Und im Regen fährt Ahab nach Israel. Und ich finde das so ein wunderbares Bild. Ja? Regen, das ist praktisch bildlich der Segen Gottes, der da passiert. Gott schenkt Segen und sagt, Ahab, vor unter mein Segen, geh nach Israel und regiere. Lebe, herrsche, regiere unter meiner Führung, unter meinem Segen. Und er macht sogar noch deutlicher. Ahab fährt los und die Hand des Herrn kommt über Elia. Und er hat plötzlich übernatürliche Kraft. Wer kann so schnell laufen wie irgend so ein Pferdegespann? Und wer kann so ausdauernd so schnell laufen wie ein Pferdegespann? Elia läuft vor ihm her bis nach Israel. Und Gott sagt Ahab, mein Knecht geht vor dir her. Ich gehe vor dir her. Geh unter meiner Leitung. Lebe und regiere unter meiner Leitung. Und dieser Segen, den du da so bildlich gerade siehst, er wird weiter fließen. Elia läuft in der Kraft Gottes vor ihm her und es ist ein weiteres großes Zeichen für Ahab. Und es ist unglaublich, finde ich, wie wunderschön man Gott an der Stelle sieht. Sei Treue, sei Geduld, sei große Barmherzigkeit. Wie er mit diesem Ahab wirkt. Er hat die Dürre angekündigt, nur diesem Ahab. Sie ist gekommen. Dann 3 Jahre später, der Elia wieder nur mit Ahab geredet und hat gesagt, die Dürre wird aufhören. Ahab war mit dabei auf dem Berg und hat gesehen, wie Feuer vom Himmel fällt. Und ja, jetzt ist er, und nur Ahab ist es, der weiß, dass Elia betet. Und ich denke, er hat sich erinnert an die Worte, die Elia gesagt hat, es sei denn, auf mein Wort hin wird Regen und Tau kommen. Er hat gebetet und Regen kommt. Und wie Gott so ganz speziell und so unermüdlich mit diesem Ahab wirkt, zu ihm redet, ihm Zeichen um Zeichen gibt. Ahab fährt unter dem Segen Gottes im Regen nach Israel. Elia ist mit dabei. Gott sagt, ich habe alles vorbereitet, dass es gut funktioniert. Ich möchte dein Gott sein. Regiere unter meiner Herrschaft. Und die Frage ist, wie entscheidet sich Ahab? Er weiß so vieles. Er hätte doch jetzt nach Israel gehen müssen und einmal richtig auf den Tisch hauen sollen und sagen müssen, hey Frau Isabel, ich weiß jetzt, wer der wahre Gott ist. Es ist Yahweh. Und diesen Baal, den schmeißen wir jetzt raus, weil der bringt nichts. Aber wir lesen dann im nächsten Abschnitt, dass sie Ahab überhaupt nicht entscheidet. Er macht gar nichts. Er gibt die Entscheidung wieder der Isabel. Und die Isabel entscheidet böse. Und sie wird Elia verfolgen. Tragisch. Aber nochmal zurück zu, ganz zum Anfang. Wir haben am Anfang schon über Ahab geredet. Und die Frage war, wie kannst du die Verantwortung, in der du stehst, ausfüllen? Es geht nur mit Gott. Es geht nur mit dem wahren Gott, diese Verantwortung auszufüllen. Unter seiner Leitung zu leben. Gott steht bereit. Er möchte segnen dich und alle die, die in deiner Verantwortung sind. Und wichtig ist aber an der Stelle deine Entscheidung. Entscheide dich dafür. Weil wenn du dich nicht entscheidest, so wie der Ahab, dann entscheidet wer anders für dich. Und das ist nicht gut. Du und ich, wir müssen uns entscheiden, für diesen Gott, ihm zu folgen und mit ihm zu leben. Er steht bereit. Ja, fassen wir noch mal kurz zusammen. Wir haben gesehen, der Gott der Bibel, Yahweh, er ist der wahre Gott. Das hat er damals bewiesen mit Feuer aus dem Himmel und mit Regen aus dem Himmel. Und das hat er noch viel größer dadurch bewiesen, dass er Herr Jesus gekommen ist auf diese Erde. Dass er Mensch geworden ist, dass er sich im Tod hingegeben hat, dass er auferstanden ist und jetzt im Himmel ist. Das weit größere Zeichen. Mit allem wirkt und spricht Gott und sagt, ich möchte eine Beziehung mit dir, lieber Mensch. Ich möchte dir begegnen, ich möchte, dass du mit mir lebst, weil nur so kannst du die Verantwortung ausfüllen, in der du stehst. Und so geht es darum, erkenne, wer der wahre Gott ist und entscheide dich für ein Leben mit ihm. Amen.